Herzlich willkommen zu Menschen im Porträt. Im Leben meines heutigen Gastes dreht sich sehr viel um schnelle Autos. Aber nicht nur. Er hat auch ein großes Herz für Charity und eine außergewöhnliche Lebensgeschichte. Ich freue mich sehr auf ein spannendes Gespräch mit Herbert Kasper. Herzlich willkommen.
Hallo, guten Tag. Danke für die Einladung.
So in der Kindheit, was war denn das erste Auto damals? Das allererste
Auto? Das erste Auto war ein beiger Mercedes, ein offener Cabriolet, ein Drehtauto mit einem tollen Kofferraum, in beige gehalten war das Fahrzeug. Und meine Oma hat immer beim Start hinten im Kofferraum Mannerschnitten und Bananen reingegeben. Ne? Und ich bin dann losgefahren am Leimitzer Hauptplatz und habe den Hauptplatz unsicher gemacht. Und wenn ich einen Freund dann gesehen habe, bin ich stehen geblieben, ausgestiegen und habe den Kofferraum geöffnet und habe meinen Freunden die Mannerschnitten gegeben oder Banane. Und das war eigentlich mein Start. Ich habe damals, also mein erstes Auto war schon ein Mercedes Cabriolet.
Wobei die Kindheit ja an sich bei Ihnen sehr spannend war. Sie wurden ja ungeplant Lebensretter am Wörthersee. Was ist denn da damals passiert?
Ja, das war so, wir hatten 1969, hat meine, also 65 war das schon, haben meine Eltern sich waren die ersten Ferienwohnungen in der Klagenfurter Straße. Und wir waren stolze Besitzer auch von der Wohnung. Da waren tolle, tolle Wiener Familien, also wirklich, die Klapper, Familie Klapper vom größten Kleiderhaus damals. Und die Familie Glock hat dort eine Wohnung gehabt und auch Kaspar hat eine kleine Wohnung gehabt aus der Südsteiermark. Und ich habe halt dort immer meine ganzen Ferien verbracht. Und eines Tages hat es geregnet und ich habe immer ein bisschen gefischt und so weiter. Und ich habe gerade meine Fischersachen in die Kabine getragen. Und da war ein kleiner Bub von einer deutschen Familie und der hat das Regenband angehabt und die Gummistiefeln. Und ich habe ihn gesehen, dass er auf dem Steg geht. Und es ist sofort sehr tief am Wörthersee. Also da ist es ein Wahnsinn, wie tief gleich der See ist. Und wie ich da in die Kabine das zurücktrage, auf einmal höre ich einen Plumpser. Schau am Steg und sehe kein Bub mehr. Und ich bin dann losgerannt, bin gleich zusammengewandt, reingesprungen und habe den dann im Wasser, habe ich die Schuhe, glaube ich, irgendwie die Stiefeln ausgezogen, weil die waren so schwer und habe den Bub dann an Land gezogen und habe daraufhin dann die Lebensrettungsmedaille vom Landeshauptmann Simmer damals bekommen und von den Eltern 500 D-Mark. Da habe ich ein paar hundert Eislutscher gekauft zum Eskimo um einen Schilling und habe das verteilt in Felden. Zuerst meine Freunde und dann haben wir nicht mehr essen können. Ich habe das so ausgegeben, alles. Und sie haben mich zum Wasserski damals eingeladen, weil damals hatten wir noch nicht ein eigenes Boot. Und die Familie, eine industrielle Familie, hat schon ein tolles Boot gehabt und die haben mich dann mitgenommen auch immer zum Wasserskifahren.
Wie alt warst du damals?
Ich glaube 14 Jahre.
Okay. Ja. Sie haben kurz erzählt, das erste Auto quasi, das Cabriolet von Mercedes. Mhm. Aber die ganze Kindheit war ja sehr autogeprägt durch das Geschäft des Vaters oder der Eltern.
Ja, meine Freunde, die scherzen ja immer manchmal und die sagen ja, du bist in einem Fiat gezeugt worden. Und ich sage dann immer ja, und ich hoffe, dass ich in einem Ferrari sterbe, aber irgendwo auf einem Parkplatz, wo nichts passiert. Ne? Nein, es hat schon sehr früh begonnen, dadurch, dass meine Eltern sehr italienisch natürlich vertreten waren und wir eine Fiat und dann später Lancia dazu bekommen haben. Steierbuch hat es begonnen, dann Fiat, Lancia. Und wenn du so in einem italienischen Autohaus aufwächst und auch die Werksbesichtigungen vom Fiat auch durchführen darfst und mein Vater ist sogar ausgezeichnet worden als von Agnelli, vom berühmten Agnelli, vom Fiat-Gründer in der Wiener Hofburg. Schloss Schönbrunn war das, hat eine Urkunde bekommen als bester Fiat-Verkäufer Österreichs. Wir hatten einen Marktanteil im Bezirk Leibnitz, der größer war als VW. Also das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Also wir waren die Nummer 1 und dann war erst VW, obwohl das ist heute undenkbar. Aber mein Vater war ein Verkaufs- und Marketing-Genie und Gott sei Dank habe ich da ein bisschen seine Gene übernommen und bin da in diesem italienischen Fiat-Betrieb halt richtig aufgewachsen und dann ist halt auch die Ferrari-Ära dann dadurch auch begonnen. Ne?
Zu Ferrari kommen wir später noch. Was waren so die ersten Kindheitserinnerungen an die Zeit als kleiner Bub im Autogeschäft? Gibt es so erste Kindheitserinnerungen?
Da gibt es viele Erinnerungen, und zwar, das ist mir auch sehr wichtig, dass ich zwar in einer bürgerlichen Familie in einem Autohaus mit mehreren, mit sogar zwei Filialen auch aufgewachsen bin, aber meine Eltern haben ein wahnsinniges soziales Denken gehabt. Und das meiste, was ich da, und ich bin sehr dankbar darüber, dass ich so das miterleben habe dürfen, weil da waren natürlich vom Land, sind oft natürlich sehr arme Familien in die Firma gekommen und haben, weil wir ein Zweiradgeschäft auch gehabt haben, haben so Birnen oder irgendein Big-Zeug fürs Radl gekauft, und meine Mutter war an der Kasse und hat runtergeschaut und hat gesehen, dass die zerrissenes Gewand haben, die Kinder keine Schuhe richtig. Und sie hat dann hat gesagt, das passt schon, und hat zu mir gesagt, ich soll raufgehen und Autos holen. Ich habe am Anfang natürlich, ja, aber dann bin ich halt drauf, also, du kriegst eh wieder neue Autos, ne? Bring 5, 6 Autos von dir und so weiter. Und
dann bin ich raufgegangen. Spielzeugautos.
Ja, genau. Ja. Dann bin ich raufgegangen und habe den Kindern, dann bin ich dann um das Pult herum und von der Kasse und habe den Kindern dann die Autos. Und die haben mich dann da so total umarmt. Und, ach, scheiße, das prägt natürlich. Jetzt habe ich das so ein bisschen vor mir.
Verständlich.
Und die haben so eine Freude, sie haben so eine Freude gehabt damals. Und, ja, da bin ich dankbar, dass ich das miterleben durfte.
Und dann quasi in der Jugend das erste echte Auto nach dem Mercedes, was war das, der erste,
wirklich eigene echte Auto? Das erste echte Auto war ein Fiat 128 Coupé mit Düsenstreifen, Abarth-Auspuffanlage und breiten Reifen. Das war ein 2+2, aber wenn hinten meine Freunde gesessen sind, weil so breit die hinteren Reifen waren, die haben dann immer beim Kotflügel angestreift, und jetzt, wenn ich in die Kurven gefahren bin, war das so, und jetzt bin ich dann zu meinem Spengler gegangen und habe gesagt, wir müssen da was machen, ich will die Reifen jetzt schmäler machen, und der hat dann gesagt, ja, das müssen wir einbetteln und einklopfen, den Kotflügel innen, dass dann die Höhe passt und so weiter. Also das war in Gelb mit schwarzen Streifen, und ich kann mich erinnern, wie mein Vater dann gesagt hat, du, in der Garage 1 steht was für dich, ne? Und ich gehe dann, mache die große Holztür auf, wir haben so alte Garagen, so hohe Garagen gehabt, und ich gehe dann rein und sehe den Fiat 128 Coupé. Das war mein erstes Fahrzeug. Und dann natürlich, dank der Firma, habe ich dann natürlich alle tollen Fiat Coupés fahren dürfen, dann die ganzen Lancias bis zum Monte Carlo, also als Vorführwagen immer und so weiter. Also ich habe dann immer jedes Jahr natürlich wieder was Neues bekommen als Vorführauto und habe aber immer einen Respekt gehabt. Also ich habe einen einzigen Crash, also ich habe 2 Crashes nur gehabt in der Jugend, das muss ich auch sagen. Und die ist immer passiert, aber ein Crash war in der Grazer Gasse, bin ich gefahren, und da hat es damals, da hat die Post noch einen Pferdewagen gehabt und hat die Postpakete hinten auf dem Anhänger oben gehabt. Ne? Und der, ich fahre, und der fährt einfach raus, der hat die Pferde nicht halten können. Und ich fahre zwischen den Pferden und dem Anhänger rein, die Pakete sind alle geflogen, und ich steige aus, und das erste habe ich nur geschaut, dass den Pferden, hoffentlich ist den Pferden nichts passiert. Ne? Und Gott sei Dank, die sind nicht aufgesprungen und so weiter, aber die Pferde ist nichts passiert. Ne? Aber mein Auto war vorhin total beschädigt. Und der zweite Crash mit einem Lancia Monte Carlo, da sind Rehe von einem Anhang runter auf die Straßen gesprungen, und ich bin da kam nur Chance. Das waren die Crashes habe ich in Erinnerung.
Und wann war dann zum ersten Mal so der Moment, wo Sie gewusst haben, mein Traumauto ist ein Ferrari? Wann kam die Liebe zu Ferrari?
Also, der Traum war ja schon sehr früh natürlich da. Ne? Wenn du jetzt so, wenn das Leben so geprägt wird mit den Autos und du sportlich bist und Sportautos. Ne? Also, ich bin ja Allround-Sportler. Es war für mich immer das Wichtigste, Sport und natürlich das Hobby Sportautos. Ne? Und da hast du halt natürlich Ferrari, Lamborghini, Maserati, De Tomaso, die italienischen Marken als erstes in Dings. Und dadurch, dass dann 1969 Fiat schon Anteile von Ferrari, also 49% Anteile von Ferrari übernommen hat. Und dann auf der Formel 1 das Fiat-Logo war, das blaue, habe ich immer gedacht, nein, eigentlich, das ist ja schon fast, das kennt man ja als Vorführwagen sozusagen, ne? Als Vorführwagen. Und dann ist die Zeit da gewesen, wo ich ein bisschen Geld von Sparbuch gehabt habe, durch Erbschaften und so weiter. Und dann habe ich meine Eltern überzeugt, aber das hat auch länger gebraucht. Meine Mutter war da nicht so dafür, mein Vater schon. Und denen hat es gefallen, dass ich das Geld reingebe und sie mir für einen Kredit gekauft haben, dass ich den Kredit bekomme. Ne? Und dann, die Geschichte ist halt dann noch sehr lang, wie das weitergegangen ist, dass wie ich dann den Wagen bestellen durfte, da gibt es ja dann eine lange Story.
Ja, kommen wir gerne dazu noch. Das heißt aber, dann war der Wunsch quasi nach dem ersten Ferrari. Vater gesagt, gute Idee, scheinbar auch Werbung fürs Geschäft irgendwie indirekt gewittert dabei.
Ja, meine Mama hat gesagt, du, das ist vielleicht eher schlecht fürs Geschäft. Warum? Weil wenn du mit so einem Ferrari da fährst, dann sagen alle, ne, und so weiter. Ne, weil dann habe ich gesagt, ja, das ist ja eine Vorführung, das gehört eh dazu. Man kann ja sagen, dass ich die Autos auch vermittle. Ich habe ja dann auch einen Vermittlungsvertrag bekommen von dem Importeur der Denzler AG. Also ich wurde ja auch zum offiziellen Vermittler, da gibt es ja schöne Schreiben. Und somit habe ich da ein bisschen vermitteln dürfen und war schon ein bisschen, habe schon einen Schritt in diese Ferrari-Verkaufstür damals gemacht. Aber es war schon ein Kampf und war bei meiner Mutter nicht so leicht. Aber wenn du dann hast und herumfährst, dann nach einer gewissen Zeit beruhigt sich das Ganze und dann wird das akzeptiert. Ne?
Was für ein Ferrari war das damals?
Es war ein Ferrari 308 GT4. So ein 3 Liter 8-Zylinder. Die Besonderheit bei dem Fahrzeug war, das war das Pendant zum 3.8er GTB und GTS, berühmt aus der Magnum-Serie. Hat mir vom Design her besser gefallen. Das ist ein Pininfarina. Und mein Fahrzeug war eckig, ein Bertone. Also damals hat Bertone auch für Ferrari eine Serie gemacht mit Pininfarina. So. Aber mein Vater hat gesagt, nimm, obwohl die eh gleich, ziemlich gleich teuer waren, das Auto hat 520.000 Schilling gekostet, 78, und war auch schon eine lange Lieferzeit, also eine längere Lieferzeit. Und mein Vater hat gesagt, schau, das ist ein 2 plus 2, das ist hinten eine Bank. Und zum Verkaufen an Anwalt oder irgendeinen Arzt, das Taschen reingibt oder ein Kind mitfahren kann.
Familienauto.
Ja, genau, ist das leichter als der reine Mittelmotor 3.8er GTB und GTS. Ne? Und mir war es nur egal. Wichtig war, dass ich einen Ferrari fahren darf. Und das war damals das Modell. 255 PS. Und ja, schon tollen Sound natürlich. Und das war schon, und das hat keiner gekannt.
War damals die erste in Österreich? Oder?
Es war ja damals so, die Stückzahlen von damals waren ungefähr 15 bis 20 Ferrari. Die hast du nie gesehen.
Im
die
Jahr.
Leute, ja, die Leute sind nichts gefahren. Und bei mir war es ja so, dass der berühmte Carlo Tazzioli, die rechte Hand vom Kommendatore Enzo Ferrari, mir gesagt hat, dass ich der jüngste Ferrari-Neukäufer bin. Also er kennt keinen und er war immerhin Verkaufschef der Welt, wie die Welt, ne? Und das war damals schon ein Wahnsinn, wie ich dann den übernehmen durfte. Da gibt es ja auch eigene Geschichte.
Erzähl uns, wie war es damals?
Das war damals war das extrem, weil ich habe da lange Rehor gehabt und war so ein bisschen lässig anzusagen, bin mit meinem Lancia nach Graz gefahren und habe am Tänzel den Wagen in der Auslage, ist schon einer gestanden auch, ein Ferrari immer in der Innenstadt, gleich vis-à-vis vom Stiefelkönig. Und ich glaube, die Färbergasse war das. Und ich bin reingegangen und habe eine Finanzierungszusage über 500.000 von einer Bank, eine unwiderrufliche Bankgarantie sozusagen, die Finanzierungszusage über 500.000 mitgehabt in einem Kuvert. Und der Verkäufer ist drinnen gesessen und es waren zwei Kunden drinnen und der hat mit ihnen gesprochen und ich bin reingegangen, habe freundlich gegrüßt und habe gewartet. Und die sind dann rausgegangen. Und er hat dann mich nicht angesprochen. Er hat dann auf einmal zum Telefonieren angefangen. Und dann habe ich gewartet und wie er aufgelegt hat, habe ich gesagt, Sie interessieren mich für einen 3.8er GT4. Also er hat ein bisschen annehmen, dass ich mich ein bisschen auskenne. Nur ich war so jugendlich, ich habe ja nicht einmal, ich habe ja, ich hab ja, ich war ein Spätstarter, jetzt kommt es mir vielleicht ein bisschen zugute, aber ich war damals mit 23 Jahren, ich ausgeschaut wie 17, habe nur so einen leichten Flaum gehabt und die längeren Haare, und der hat mir natürlich nie geglaubt, dass ich da eine halbe Million mit habe. Ne, der war ja, ne, ja, und das war dann so ein negatives Erlebnis, dass ich dann heimgefahren bin, ungerichteter Dinge, und mein Vater aber hat sich dann so aufgeregt. Und ich habe gesagt, du, ich kaufe mir jetzt einen Lamborghini Uraco oder ich kaufe mir einen Maserati Camsin. Und er hat gesagt, das kannst du nicht, wir sind Fiat und so weiter. Und dann hat er an den Generaldirektor einen Brief geschrieben, auf Firmenpapier. Und jedes Negative in meinem Leben hat immer was Positives. Das ist meine ganz wichtige Erkenntnis. Und er hat dann mich eingeladen, also zum Verkaufschef damals vom Ferrari bei Denzel, und zu einem Verkaufsgespräch natürlich und zum Abschluss. Und ich habe mir da, glaube ich, die Haare schneiden lassen. Ich war dann wie ein Firmling anzogen, bin dann zu Denzel Direktion gefahren und habe mit dem Verkaufschef damals von der Firma Denzel dann den Vertrag gemacht. Er hat sich entschuldigt. Ich habe meine halbe Million übergeben, meine Bankzusage, und er hat gesagt, ja Kaspar, aufgrund dessen laden wir Sie ein, Flug Wien, Bologna, Sie werden von Ferrari abgeholt, Sie haben eine Werksbesichtigung, Sie dürfen das Auto übernehmen, obwohl es normal nicht möglich ist, weil damals ja Zoll war. Das heißt, die Autos sind durch den Transport, Hödelmeier oder Frikos, nach Wien gekommen, sind gebissiert und verzollt worden. Und ich habe jetzt durch diesen Fall, und das ist jetzt wieder der Punkt, jedes Negative oder das Positive, das bekommen. So, ich fliege dann nach Bologna. Es hat natürlich einige Zeit gedauert, bis das Auto fertig war, und dann habe ich den Termin bekommen, bin nach Bologna geflogen, und das war so lustig, weil ich habe mir gedacht, wie weiß der, dass ich der Herr Kasper bin, der Ferrari-Chauffeur, ne? Und ich sehe auf einmal in Bologna in der Halle an mit einer Ferrari-Fahne, die war 3 Meter hoch und mit dem Kappel und so weiter, und da bin ich natürlich gleich hin. Und das war ein Testfahrer in Pension und ist mit einem Fiat 132er, hat er mich abgeholt, mit dem ist nachher später auch der Carlos Reutemann und der Gilles Villeneuve chauffiert worden, aber vorher der Kasper. Und er ist gefahren mit mir, bin ich hinten gesessen. Ja, ich habe gedacht, na bitte. Und hat gesungen im Auto und Vollstoff. Also auf der Tangenten. Ich bin mir nur mehr gedreht hinten. Mir war schon so schlecht, ne? Aber er hat gesungen. Das war so geil. Und ja, und dann hat er mich zuerst ins Hotel geführt und jeden Tag abgeholt. Und am nächsten Tag habe ich dann den Verkaufschef für die ganze Welt, der auch die ganzen Töchter von Ferrari aufgebaut hat. Das Ferrari hat ja 100% Tochter in Amerika, in der Schweiz und in Deutschland. Und das hat alles der Herr Carlo Dazzoli gemacht. Und es war eine große Ehre für mich, dass er mich da dann persönlich eine Werksbesichtigung gemacht hat, und hat aber sich gleich entschuldigt und gesagt, Signor Kasper, wir haben ein Problem, das Auto ist nicht fertig, weil es ein Problem gegeben hat mit der Tür, mit der rechten. Die hat nicht gepasst und jetzt hat sich das verzögert. So, jedes Negative, das Positive. Am zweiten Tag habe ich dafür auch auf die Piste Fiorano schauen dürfen und so weiter, und habe die Werksbesichtigung, du hast, heute ist das Ding nur Möglichkeit. Du bist ins Formel 1 Werk gegangen, da sind die Chassis gehängt, Reutemann will neu, da habe ich Fotos gemacht mit so einer kleinen Kamera, weil damals war ja nichts, ne? Hast du keine Handys so gegeben, ne? Habe ich ein paar Fotos halt so gemacht und so weiter. Dann habe ich gesagt, leider, es ist wieder ein Problem, es wird erst morgen fertig, aber es zahlt alles Ferrari, also ich war 3 Tage dort, aber weil ich gesagt habe, der Zoll, ich bin noch nie mit dem Ferrari gefahren, kann ich auf der Piste, und dann habe ich gesagt, oh, das ist Heiligtum vom Commendatore, das darf ich nicht entscheiden. Da habe ich gedacht, innerlich, das ist ja Wahnsinn, der ist Verkaufschef weltweit und darf das nicht entscheiden, nicht, dass ich da 2 Runden fahre, da brauche ich Unterschrift. Aber das ist wieder das Positive. Der Commendatore war am dritten Tag auch im Haus, hat mir das unterschrieben, Signor Kasper, Pista di Fiorano, 21. Juli 78, mit seiner violetten Füllfeder, natürlich eine Sensation. Ne? Das Original ist heute ein Vermögen wert, was ich noch habe. Wow. Ne? Und ja, und dann habe ich auch die Begegnung gehabt, ne? Weil am dritten Tag war dann fertig der Wagen. Und das Auto ist draußen vor dem Schranken gestanden, Und ich habe gewartet und bin gesessen bei der Rezeption und der Herr Tazzioli ist gekommen, ganz nervös. Und hat und ich mit dem Kaki-Anzug so lässig gesessen und auf einmal kommt der und sagt, Signor Kaspar, Sie haben Glück, komm mit der Tore. Ne? Und so, ne? Und ich bin halt dann schon mal langsam aufgestanden, ne? So cool. Ne? Und wie er gekommen ist, auf einmal bin ich immer mehr, glaube ich, in die Haltung, weil ich habe gesehen, da war alles leise. Das waren zwei Damen noch dabei und er stempelt bei mir und da heißt es keiner noch Dings. Also ich kriege jetzt noch die Gänsehaut. Und das war natürlich, der hat sich auch gefreut, weil so ein Junge, ne? Und er hat erst dann in einem Hintereingang zum Cavallino-Restaurant, da hat einen eigenen Eingang gehabt, wo nur er dann was aufgesperrt hat, wo er gegessen hat. Ne? Und ich bin dann mit Herrn Carlo Tazzioli auf die Piste gefahren und da war gerade Mittagspause und alles voll Mechaniker. Und ich, erste Gang unten, die harte Kupplung, ich habe noch nicht das Gefühl gehabt, aber wenn ich mache einen Hupfer, hab die Bremsen, Motor stirbt ab, die alle schauen, lachen. Kasper war im Gesicht, Rosso Corsa wie der Ferrari. Und dann sind wir halt auf die Piste gefahren und ich bin, glaube nicht einmal im vierten Gang geschalten. Voll lauter nervös.
Was war dann so später im Autohandel der erste prägendste Erfolg?
Der erste prägendste Erfolg, ich war ja, zuerst habe ich ja die ganze Fiat-Karriere und Lancia-Karriere hinter mir und habe dort brav meine Autos verkauft als junger Chef. Und dann ist ja der Untergang unserer Firma leider gewesen, ne? Und dann bin ich in Nachbarbezirk zur Familie Schweighofer, die mich da aufgenommen wie ein Sohn. Das werde ich auch nie vergessen, weil da durch den Konkurs und durch die ganzen persönlichen Sachen, mein Vater in der Nerven gegen meine Mutter, habe ich ein paar Mal leider mit der Rettung dann und so weiter, also die hat das alles nicht verkraftet und das war eine harte Zeit für mich und da war das einzig Positive natürlich, dass meine Ex-Frau, die Karin, mir da mit ihrer Familie total zu mir gestanden ist und meine sportlichen Erfolge, weil ich habe in der Landesliga bin ich Torschützenkönig geworden, ich habe den Skilehrer gemacht, Tennis in der Landesliga gespielt, also das hat mir damals viel gegeben und dann war ich 8 Jahre bei der Firma Schweighofer, die rechte Hand vom Chef, da habe ich immer gebändelt, Leibniz, weil die haben die gleichen Marken gehabt. Das war eine sehr wichtige Zeit für mich, um wieder auch natürlich aktiv tätig zu sein und einen Job in der Nähe. Und dann habe ich halt das Angebot bekommen, weil ich damals ich habe ja auch Geld gespart gehabt und ich habe mir da 1988 einen Maserati gekauft, einen schwarzen Biturbo SI, ein Sondermodell, schwarz-grau, wunderschön mit beigen Leder und habe dadurch den Importeur von Maserati Lamborghini De Tomaso kennengelernt, der nachher noch viel mehr Marken dazu bekommen hat. Halb Italiener aus Villach. Bruno Di Ciglia und der hat den Druck gehabt, von den Werken nach Wien zu gehen. Und er hat mir damals das Angebot gemacht, 89 als Geschäftsführer und Verkaufschef der Marken Lamborghini, Maserati und De Tomaso.
Also ohne Ferrari damals noch?
Damals ohne Ferrari. Und ich habe dann Bedenkzeit gebeten, weil ich war sehr Leibniz-hängig und ich habe gedacht, mach da nach Wien, der viele Verkehr, der Wind und die vielen Leute und mein Sport da, meine Freunde und so weiter. Aber meine Ex-Frau hat gesagt, mach, das ist eine Riesenchance. Du hast dein Hobby zum Beruf und so weiter mit den Sportautos und den Sport kannst du trotzdem noch machen und so weiter. Und so bin ich dann, habe ich das dann angenommen und das war dann 89. Und bin eben nach Wien gekommen und habe als Geschäftsführer und Verkaufschef und dann später haben wir auch noch dazu bekommen Aston Martin, Rolls-Royce, Bentley, Bugatti, Lotus, also eigentlich alle Marken außer Ferrari oder Porsche, alle sportlichen Marken und das war dadurch habe ich natürlich die Werkskontakte gehabt und auch schon sehr früh begonnen, die Prospekte und die Pressemappen zu sammeln und so weiter. Also da, ich glaube, so eine Sammlung hat auch keiner in Österreich. Und ja, und da war ich halt stolz dran, dass ich das gemacht habe und habe mit dem Verkauf begonnen, weil sie mich gefragt haben, mein erstes teure Auto war ein Lamborghini Diablo, der damals gekostet 3.200.000 Schilling. Ja, und den habe ich einen Wiener verkauft und habe zurückgetauscht an Porsche Turbo mit ein paar tausend Kilometer um 1,5 Millionen. Und dann denke ich mir, jetzt schreibst du einen Kaufvertrag, 3.200.000 minus Porsche Turbo 1,5 Millionen, ergibt die Aufzahlung. Also da fängst du dann schon einmal nachdenken an. Und dann habe ich gedacht, schau, bist du gescheit, jetzt hast du Heribert ein Auto über 3 Millionen Schilling verkauft. Also das war der erste wirklich total prägnante Situation. Und da habe ich den Kaufvertrag habe ich jetzt noch aufgehalten, weil das bleibt ewig in Erinnerung. Ne? Nachher wird es natürlich zur Normalität, dass du solche teuren Autos verkaufst. Der Bugatti um 6 Millionen. Ne? Also und meine Bilanz ist, dass ich in dieser aktiven Tätigkeit im Verkauf der Sportwagen 2600 Sportautos verkaufen dürfen. Da bin ich sehr demütig und dankbar. Und davon 520 Ferrari.
Bevor wir an den Luxusautos in Wien anknüpfen, will ich noch ganz kurz einen Sprung zurückgehen. Sie haben kurz fallen lassen den Untergang der Firma. Was da passiert?
Ja, das war so, dass...
Der elterlichen...
Ja, mein Vater hat einen Freund zum Direktor in Leibnitz gemacht, weil mein Vater Obmann von der Raiffeisenkasse war. Und er hat einen Freund zum Direktor gemacht, weil er im Vorstand hat natürlich die Möglichkeit gehabt, da ein bisschen als Obmann da natürlich die Leute. Und der war total super und tüchtig und war Marketing-Genie. Und hat die Raika innerhalb von 2 Jahren aber so aufgebaut und wahnsinns Werbung gemacht. Und das war ihm dann zu wenig. Und der hat den Traum gehabt, nach Graz zu gehen. Er, der erste Bankdirektor mit einer privaten Bank. Und um die Konzession zu erhalten, hat er natürlich Sponsoren gebraucht, weil der war sehr teuer. Und da müssen wir einen Background haben, ein Kapital. Und da hat er einige überzeugt, den Graf Stürk zum Beispiel, von Halm Rhein. Der ist leider Gottes hat dann über 50 Millionen verloren. Der hat das dann persönlich auch nicht verkraftet mit seiner Frau, leider Gottes. Die sind dann und mein Vater mit über 20 Millionen Haftungen und Grundstücksbelehnungen. Das heißt, die ATS-Bank damals, genau, ATS-Bank war auf den Grundbüchern im zweiten Rang eingetragen und hat sich Kredite geholt auf unseren Grundstücken. Und Wechseln hat mein Vater unterschrieben. Damals hat es das gegeben mit den Wechseln, ne, und so weiter, um die Bank wieder da zu helfen und so. Und privat, glaube ich, auch 1-2 Millionen Schilling drinnen gehabt. Und dann der hat eine irrsinnige Werbegeschichte gemacht. Der hat zum Beispiel die Ella Fitzgerald, Ray Charles, die Wiener Philharmoniker. Also das war alles in Graz, Udo Jürgens. Powered by ATS Bank, den GRK gesponsert. Und eines Tages, Loch auf, Loch zu, ist es nicht mehr gegangen und es war ein Riesencrash. Und er ist dann in U-Haft gekommen, ist dann auch später verurteilt worden. Und der Gerichtskommissär aus Wien hat dann natürlich geschaut, wo sind die Aktiven, was kann man holen von wem. Und das war dann der Untergang. Und das war natürlich damals schon sehr hart. Also, Da bin ich gebändelt zwischen Masseverwalter, Krankenhaus, weil mein Vater das nicht verkraftet hat, der war in der Nervenklinik. Meine Mutter ist leider Gottes dann auch zum Alkohol gegriffen und so. Das war schrecklich. Und da habe ich Gott sei Dank die Rückendeckung von meiner Ex-Frau gehabt und von ihrer Familie und von meinen Freunden und durch den Sport auch das Selbstvertrauen. Weil ich habe dann natürlich schon rechtzeitig den Ferrari verkauft. Ich habe dann mit der gleichen Nummer ST19010 habe ich dann einen 427 mit 34 PS, also um 220 PS weniger gefahren mit Normalbenzin. Und ja, und da war es so, dass die Leute in der Öffentlichkeit in Leibniz natürlich einige haben, es haben sich natürlich einige gefreut auch. Der Neid ist halt da. Aber ich habe denen alle verziehen. Wissen Sie warum? Weil ich vielleicht damals in der Jugend, obwohl ich immer grüßt habe und versucht habe, weil meine Mutter immer gesagt hat, du bist ausgegangen aus dem Bayern und du hast nicht grüßt oder was und so weiter. Ich denke mir, nein, ich grüße ihn. Aber das ist halt, wenn du so extrem aufwachst, mit so einem jungen Jahren Ferrari fährst, mit der Cessna 150 über Leimitz oft zu niederfliegst, weil du den Pilotenschein mit 21 Jahren machen hast dürfen. Und so extrem eine Villa, in einer Villa wohnst, wo mit einem Hallenbad, wo der ganze Bezirk kein Hallenbad gehabt hat, wo die Leute am Samstagnachmittag oder am Sonntag Kasper Hallenbad schauen gegangen sind. Es ist an einem Zaun gewesen, ich bin am Balkon oben mit meinen, und die haben geschaut, weil das eine Sensation war. Ne? Und wenn du so extrem aufwachst, dann, und darum habe ich alle auch vergeben, beim Fußball, da war dann das Derby Leimitz gegen Flavia, weil wir aufgestiegen sind und Flavia war immer besser, da haben sie reingeschrieben, Pleite Geier, aber im Chor. Pleite Geier, Pleite Geier, ne? Es war hart.
Und dann haben wir verloren,
ja, in Leimitz, Flavia, 2500 Leute und dann verloren 2-1. Und Pleite Geier beim Aufwärmen im Chor geschrien, dass Slowenen mich gefragt haben, was schreien die da? Ne? Da habe ich gesagt, ich erkläre es euch nach dem Spiel. Ne? Dann bin ich heimgefahren und habe mir in die Badewanne gelegt, in die Heiße und dann haben wir gewarnt. Aber ich verzeihe denen allen so, weil meine Philosophie ist auch so, wie Jesus zu Gott gesagt hat, Herr, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und das mache ich, diesen Satz und diese Denkungsweise habe ich jetzt in meinem Leben auch oft. Wenn einer mir irgendwas zu neidig ist oder mich hintergangen hat, da wissen Sie, was ich gelernt habe? Ich habe gelernt, wenn ein Mensch lügt, wenn ein Mensch betrügt, wenn ein Mensch nicht loyal ist, wenn ein Mensch einen Neid hat, wenn ein Mensch dich hintergeht und nicht treu ist, zu 99% ändern sie die nicht. Das schadet um deine Energie, wenn du dem wieder eine zweite oder dritte Chance gibst. Ich habe Leuten zwei Chancen, drei Chancen gegeben und sie haben es wieder gemacht. Und darum ist es mir lieber, ich hake das ab, ich bemitleide sie. Das ist vielleicht ein Tipp für Ihre Zuseherinnen und Zuseher. Ne? Und Herr, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was so dem Motto und drüber stehen, als sich ärgern und nachdenken, warum. Und eigene Energie schaden.
Wie kam dann die Idee oder die Energie für die ersten Sportwagen-Events? Wann kam die Idee, ich mache jetzt Events-Veranstaltungen?
Das war so, dass wie, wenn du im Verkauf heute tätig bist, und so wie ich in Wien begonnen habe, und ich denke mir, bist du gescheit, der kommt jetzt mit einem Testarossa, der ist ein paar Jahre alt und der hat nur 2000 Kilometer, die sind ja nichts gefahren. Und die haben sich mehr versteckt. Also das war damals wirklich, da diese Angst, gesehen zu werden, und ich habe immer gedacht, das gibt's ja nicht. Das sind Menschen mit einer riesigen Lebensfreude und haben ein soziales Denken. Das sind ja positive Menschen, zahlen brav ihre Steuern, weil bei den Autos ja immer schon Steuer, damals war 32% Mehrwertsteuer, ein Wahnsinn. Und dann habe ich gedacht, das gibt's ja nicht, jetzt mache ich einmal eine Veranstaltung, wo ich einmal die zusammenhole, wo sie sich gemeinsam treffen und Benzingespräche. Und damals hat es ja eigentlich nur eine Porsche-Szene gegeben, wie ich begonnen habe, 89, 90. Porsche Club, die haben gemeinsame Ausfahrten gemacht. Aber mit Sportautos selbst hat es nichts gegeben. Und ich habe da eine Chance gesehen. Ich habe gesagt, boah, da hast du eine große Chance vielleicht, wenn du jetzt Veranstaltungen machst, dass die Leute zusammenkommen, dass sie wieder mehr fahren, dass sie eine Bestätigung kriegen für ihr Hobby. Und. Ich habe das dann natürlich in Leibniz begonnen, 93, weil ich da bei Denzel war mit Ferrari und da 95 im Schloss Secker, wo wir uns jetzt befinden, im Hof sind die Autos gestanden, das war meine erste Sportwagenveranstaltung. Und das ist so gut angekommen. Und ich habe gerechnet mit 20 Autos und da waren 50 Autos. Eine Sensation, alle Marken. Und in Leibniz am Hauptplatz waren tausende Menschen und ich habe gesehen, die Berichte in den Zeitungen, habe ich mir gedacht, schau super. Die Leute sind zufrieden, die Besitzer und die Bewunderer. Wir sind eigentlich die Brückenbauer, dass die Besitzer und Bewunderer zusammenkommen und die Faszination Sportwagen gemeinsam feiern. Und dass da kein Neid gibt. Und dass die heimfahren und sagen, Mann, die haben gejubelt und Fotos gemacht am Leimitzer Hauptplatz und so weiter. Und das ist das. Und die Medien haben geschrieben, Heribert Kasper, ne? und so weiter. Und das ist ja dann später dadurch auch resultierend zum Mister Ferrari geworden. Ne? Aber da habe ich gesehen, ich habe alles in einem, ne? Und die fahren wieder mehr.
Und da waren Sie schon in Wien damals in der Zeit?
War schon
in
Wiener
Zeit. Damals war es extrem erfolgreich, aber ich glaube, die ganze Woche nur gearbeitet, gell? Es war sehr intensive
Zeit. Naja, ich habe einen hohen Druck gehabt. Ich habe hohe Miete zahlen müssen als Geschäftsführer und mein Gehalt und Angestellten noch und so weiter. Und ich habe mir da gar nicht traut, auf Urlaub zu gehen, muss ich ehrlich sagen. Ich wollte auch die Nummer 1 im Verkauf werden und ich habe immer gedacht, ich versäume dann was, wenn ich auf Urlaub gehe. Und habe halt dann halt natürlich im Winter nur mal eine Woche oder so mit meiner Ex-Frau. Und das geht halt auch nicht. Also das war halt, ich habe das dann schon, das war dann zu. Dann habe ich nur ein Wochenende geführt, weil meine Ex-Frau nicht nach Wien gehen wollte. Und oft bin ich nur 2 Wochenenden im Monat nach Leibnitz gefahren, entweder mit einem Lamborghini oder Maserati als Verkaufschef damals. Und habe keinen Urlaub gemacht und habe halt Tag und Nacht gearbeitet. Eigentlich ich bin immer von 8 bis 8 jeden Tag und am Wochenende die Ausfahrten geplant und. Aber was ist das Endergebnis? War dann, dass die Leute gesagt haben, ja Kasper, Sie machen so super Veranstaltungen. Es gibt keinen gescheiten Ferrari-Club, gründen wir einen Ferrari-Club. Ne? Und die haben mich dann verstärkt, obwohl ich damals nicht mehr bei der Firma Denzel war. Beim Firma Denzel war er ja auch einmal Verkaufschef von Ferrari, beim Importeur, aber danach nicht, wie ich den Ferrari Club gegründet habe. Und das war natürlich für mich die größte Auszeichnung. Das war über 1,5 Jahre gedauert und ich war 5-mal im Werk, weil da immer die Manager gewechselt haben von Ferrari, die für die Clubs zuständig waren. Aber die größte Auszeichnung war dann wieder damals der Dottore Celli zu mir gesagt hat, Signor Gaspar, Gratulation, Sie sind die erste Person weltweit, die wir von Ferrari akkreditieren, dass Sie unser Logo verwenden dürfen, obwohl Sie nicht Partner sind. Weil die Ferrari-Clubs international alle natürlich resultieren aus den Importeuren, als Partnern. Der Importeur ist im Vorstand und der stellt einen Mann dann auf, der das macht und so weiter. Und das kann mich keiner mehr wegnehmen. Und jetzt heißt der Ferrari, früher hat mein Ferrari-Club Scuderia Ferrari Austria geheißen. Da hast du die Namen selber entscheiden, das hat mir gut gefallen. Ne, italienisch. Jetzt heißt der Club Ferrari Club Austria und der Herbert Kasper hat die Ehre, die Nummer 1 zu haben, weil es ein offizieller Club nur ist. Gibt, ne?
Und die Sportwagenagentur? Ja. Herbert Kasper und Team war genau. Dann
aber wieder eine andere Geschichte. Ich habe mich selbstständig gemacht. Also okay. Ich habe dann mir gesagt, so, jetzt ist die Zeit gekommen, wo ich vielleicht mich selbstständig mache. Wenn du heute aufgewachsen bist und auch schon selbstständig schon in jungen Jahren eigentlich als Juniorchef warst, hast du ein bisschen den Drang. Und ich wollte natürlich dein Fülles dann noch beweisen und habe dann meine Sportwagenagentur gegründet, Herbert Kasper und Team. Und habe begonnen natürlich mit Events und natürlich durch mein Feldenbezug war natürlich für Feld für mich sehr wichtig. Und bevor ich den Ferrari Club gegründet habe, war ja 95, 96 war ja in Felden Ferrari Treffen. Begonnen hat es mit 23 Autos vor dem Schloss unten am Fuß, wo die Fußgängerzone ist, beim See. Und dann habe ich den Ferrari Club gegründet und der Ferrari Club hat eigene Veranstaltung gemacht. Jetzt habe ich gedacht, Felden muss jetzt nicht wieder Ferrari machen und für die Lotus, für die Lamborghini, für Maserati, da gibt es eh fast nichts. Und dann hat der Manager von Felden auch gesagt, das wäre eine super Idee, weil wir haben ja internationale Gäste, einer ist ein Porsche-Fan, der eine ist ein Lotus-Fan, der eine ist ein Aston Martin-Fan, ein Maserati, Ferrari und so weiter. Und so haben wir dann begonnen. Und mit dem internationalen Sportwagenfestival Felden und ja, mittlerweile sind wir 25 Jahre in Felden und das ist das größte Sportwagenfestival, da sind wir sehr stolz, das ist in Österreich, das größte Sportwagenfestival Europas. Und die Agentur hat natürlich weitere Veranstaltungen gemacht. Und im Jahr 2000, durch Schumacher inspiriert und weil ein Herr an Licht ins Dunkel einen Ferrari gespendet hat, einen gebrauchten, den sogenannten Licht ins Dunkel Ferrari. Und ich eben meine soziale Einstellung gehabt habe, habe ich gedacht, schau, das ist das Ideal, wenn du in der Öffentlichkeit auch karitativ auftrittst, für die Kinder was machst, Kinder mitnimmst Und in der Öffentlichkeit, das zeigst auch, dass das Menschen mit Herz sein, mit einem sozialen Denken, und habe 2000 das gegründet, PS exklusiv, beziehungsweise daraus resultierend Sportwagenfahrer mit Herz, und bin gleich Licht ins Dunkelpartner geworden, weil da habe ich gedacht, schau, du hast wirklich eine seriöse Abteilung, eine seriöse Verein und den ORF auch im Hintergrund. Und ich glaube, dadurch haben wir enorm in der Öffentlichkeit gepunktet und machen jedes Jahr Charity-Veranstaltungen zugunsten Licht ins Dunkel. Aber das Geld bleibt in der Region, wo wir sind. Das wird dann vom Bürgermeister und vom Tourismusverband bestimmt. Das ist auch ein Vorteil. Und die Bilanz ist, dass wir 920.000 Euro in dieser Zeit übergeben haben können und über 5.000 Kinder mitgenommen haben, mit Mitfahrgelegenheit und Geschenke übertragen haben. Und ich glaube, dadurch ist das Nachdenken in der Öffentlichkeit. Weil wie willst du den Leuten sonst ein bisschen noch zum Nachdenken anregen, wenn er neid? Und mir ist lieber jetzt sagen, ah, hast du gesehen, die Wahnsinnigen mit den Autos. Wenn sie auch sagen, die sind die Wahnsinnigen mit den Autos. Sie wurscht. Aber wenn sie sagen, die haben aber eine klasse Veranstaltung gemacht, wieder Charity, und das gesehen, wie die Kinder sich gefreut haben und. Ne? Und da punkte man, und da wird die Akzeptanz auch viel größer, und das habe ich schon mit Hintergedanken auch, sage ich ganz ehrlich, weil ich nicht verstanden habe, warum die als Club der Millionäre abgestempelt werden und denen, dass man den Menschen keine Chance gibt.
Und die Sportwagenagentur macht was genau jetzt? Was kann man sich
als Sportwagenagentur vorstellen? Ist hauptsächlich eigentlich Veranstalter in Österreich. Wir hätten nach Deutschland, Schweiz auch schon gehen können, aber das habe ich nie gemacht. Ich sage, wir sind eine österreichische Agentur. Unsere Veranstaltung machen wir in Österreich. Und hat eine Datei von 4.200 mittlerweile. Davon sind 2.600 Sportwagenbesitzer, 700 Ferrari-Adressen. Der Rest Firmen und Prominente. Durch meine Gesellschaftsgeschichten auch in Wien, durch die Einladungen habe ich viele Prominente kennengelernt, die das auch unterstützen. Das sind alles Freunde, und die habe ich natürlich auch in der Datei. Aber die Agentur ist hauptsächlich, und natürlich vermittelt auch Sportautos, aber nur top seriös.
Zum Mieten oder Kaufen?
Ja, wenn einer jetzt sagt, wo kann ich einen Ferrari mieten, dann helfen wir ihm weiter. Oder wenn einer zu uns kommt und sagt, ja, Kasper, Sie sind ein Profi und ich suche einen Lamborghini, Aventador oder so, oder einen Ferrari California und so weiter, dann vermitteln wir das top seriös, und der kann sicher sein, dass wenn der Kasper das absegnet, das ist wie ein Notar, weil die Partner sich das nie trauen würden gegenüber meiner Person, wenn ich das vermittle, dass dort die Autos nicht passen. Aber ich sage trotzdem immer zu den Leuten, trotzdem, bitte das, wenn sie wollen, gehen mit und so weiter. Also das macht die Agentur auch, und verschickt Einladungen von den Importeuren. Wir haben ja das Glück, dass wir alle Importeure, darum haben wir die ganzen offiziellen Logos auch auf unserer Homepage von den offiziellen Importeuren. Und wenn die jetzt eine Veranstaltung machen oder eine Einladung, McLaren macht jetzt zum Beispiel eine Einladung zu Testtagen, die schicken mir die Einladung, und ich schreibe als Serviceleistung von Kasper und Team, erlauben wir uns eine Einladung von unserem Partner McLaren Österreich, Freie Luxury Cars, zu ermitteln. Und die kommen zu einer Einladung, zu der kommen sie normal nicht, wenn sie nicht Kunden sind bei McLaren. Und darum bitte auf die Homepage schauen, www.kasperteam.at. Und sich anmelden kostenlos, und dann kriegt jeder die Information.
Wenn man mit anderen über den Heribert Kasper spricht, fällt immer wieder auch so das Stichwort Kronewette. Was war das damals?
Kronewette, das war ein Wahnsinn. Das war mit einem Kolporteur aus Bangladesch. Übrigens, hat mir wieder ein Hemd mitgebracht. Der war jetzt wieder, der schenkt mir immer wieder was und lädt mich immer ein zum Essen und so weiter. Der vergisst das nicht, was ich für ihn getan habe. Der hat die Zeitungen in der Triesterstraße, vierspurig, ne, das ist ein Wahnsinn, ein Verkehr. Und der hatte rechts, ist der gestanden und hat immer gewartet, bis die Ampel rot ist, und dann hat er die Zeitungen verkauft, die Krone. Und ich habe dort, wo er gestanden ist, gleich rechts, links, habe ich meine Wohnung gehabt. Und am Dienstag habe ich speziell immer am Dienstag wegen dem Motorteil in der Krone über die Zeitung gekauft. Und am Anfang, ich bin immer rechts und ich bin rechts abgebiegen, ne, und er hat natürlich den Stress gehabt, schnell das abzufertigen. Und er hat immer auf Ferrari geschaut, ne, und so weiter. Und dann eines Tages, da war Ferrari war 21 Jahre nicht Weltmeister. Der Jody Scheck dann 79 der letzte Weltmeister und dann 2000 der Schumacher. Und in dem Jahr 2000, im Herbst, habe ich schon gesehen, das wird knapp mit Schumacher, das könnte sich ausgehen. Und eines Tages war wieder so ein Mörder, und dann, da ist eine Bushaltestelle und ich parke mich rechts mit dem Auto ein und sage, bitte, weil er ist immer gekommen, ich habe gesagt, passen Sie auf, jetzt setzen Sie sich mal in das Auto, Herr Marburg. Ich habe die Kronenzeitungen gehalten und er hat sie reingestrahlt. Und ich habe in meiner Emotion gesagt, wenn heuer Michael Schumacher Weltmeister wird, dann verkaufe ich die Krone und Sie fahren Ferrari. Und dann war es wirklich so, da habe ich gesagt, boah, die erste Zeit bin ich anders gefahren, ne, weil, und dann war ich, Gott sei Dank war dann Winter auch und so weiter. Und dann natürlich, das ist eine Ehrensache, und dann habe ich gesagt, ich muss aber mit dem Personalchef von der Krone sprechen und bitte seinen Ausweis mir geben. Ich habe den dann kopiert und habe dann an den Personalmanagerchef das geschickt und gesagt, passen Sie auf, ich habe eine Wette verloren. Und die war natürlich, haben gesagt, ja, Gaspar, das können Sie unmöglich machen, das ist ja, dann habe ich gesagt, ja, wenigstens eine Stunde, ne, oder was, ne, aber ich möchte es unbedingt einlösen, ne. Und dann hat mich dann gleich der Chefredakteur angerufen und gefragt, ob sie, das fotografieren dürfen. Und daraus ist dann ein Fernsehspot auch passiert. 2 Minuten, und in dem, 2001 waren wir dann jedes Jahr, also das ganze Jahr bei jedem Formel 1 im Vorspann. Der Heinz Brüller hat gesagt, und jetzt kurz vor dem Start, kurzer Boxenstopp nach Wien, und da hat man gesehen, Kasper mit dem Mabub, die Krone-Geschichte. Dass er dann fährt und ich verkaufe die Zeitungen. Also eine Wahnsinnsgeschichte, ne?
Wobei, man kommt ja bei Ihnen um Wahnsinnsgeschichten gar nicht drum herum. Stichwort Mafia, gab es ja auch ein Erlebnis.
Ja, es war aber so perfekt inszeniert. Also ein Manager, Französisch gesprochen, Englisch gesprochen, ist gekommen und hat gesagt, er hat sich erkundigt, wir sind in Wien der größte exklusive Salon mit den tollsten Autos, und er hat den Auftrag von seinem Chef einzukaufen, Autos einzukaufen, top gekleidet, alles perfekt, ne? Und hat nicht gleich am ersten Tag, ne, sondern ist dann ein zweites Mal gekommen und so weiter und so. Und dann hat er gesagt, passen Sie auf, gehen wir die Autos durch. Den Maserati, den Ferrari, den Aston Martin, die 2 Porsche, den Lot, und die Liste war unendlich. Es waren, glaube ich, 20 Autos. Und ich habe das alles zusammengeschrieben und gesagt, bitte machen Sie ein Angebot. Er nimmt das mit, fliegt wieder nach Paris und kommt dann, ne? Und ist dann wirklich gekommen und ich dachte, wow, das ist mein größter Auftrag, ne? Das ist ein Wahnsinn. Und hat dann den Kaufvertrag unterschrieben und hat gesagt, aber sein Chef möchte mich unbedingt kennenlernen, mit wem er es zu tun hat, wenn er schon so ein großes Geschäft macht. Er lädt mich ein ganzes Wochenende nach Paris. Ich habe meine Ex-Frau mitgenommen, wir sind dorthin gekommen, wir sind abgeholt worden mit einer riesen Limousine in einem tollen Hotel. Wir haben Geld gekriegt zum Verbrauchen. Das alles war alles in einem Kuvert, gleich, zack. Und dann haben wir am nächsten Tag den Termin gehabt in einem Hotel ganz oben in einem riesen Appartement. Und da habe ich schon gesehen, beim Gang, da stehen 2 Bodyguards vorne beim Eingang, bei dem Appartement, ne? Also bei der Suite. Da ist mir schon ein bisschen, habe ich mir gedacht, Und dann kommen wir rein, wir setzen uns hin, Kaviar, Champagner, alles da, ne, war Wahnsinn, meine Ex-Frau hat nicht geschert, Louis Vuitton, Koffer und. Ja, und dann hat er gesagt, pass auf, danke, wir wickeln das Geschäft ab und bitte, da ist der Koffer, und mach den auf und ich sehe die ganze, also alles in Dollar, alles voll.
Der wollte Bar zahlen,
ich habe gesagt, ich soll bitte den Koffer mitnehmen,
Luxusautos.
Und ich krieg extra noch eine Provision, 5% oder was Provision von der gesamten Summe, wenn ich das mitnehme und so weiter. Ne? Und dann ist mir natürlich heiß aufgestiegen. Ne? Und ich habe keine, bitte, ich kann nicht mit einer Riesensumme mit dem Koffer nach Wien fliegen.
Mit 20 Luxusautos.
Ja, mit 20 Luxusautos, ne? Kaufvertrag, ne? Und dann habe ich gesagt, nein, wie komme ich da jetzt raus? Und dann habe ich gesagt, ich muss telefonieren, ich melde mich am nächsten Tag wieder, aber ich glaube, das können wir nicht machen. Ne? Und habe dann nur mehr geschaut, dass ich da rauskomme. Also ich habe echt Angst gehabt, dass ich überhaupt aus der Suite rauskomme, noch und, ne? Weil das wäre ja Wahnsinn gewesen, das wäre eine Geldwäsche-Geschichte gewesen. Ne, und dann habe ich das den News verkauft, Zeitung News damals, und eine große Story, ne, drinnen und so weiter. Also das war ein mulmiges Gefühl. Also das, Gott sei Dank habe ich so reagiert, weil vielleicht wäre ein anderer Verlockung gekommen und gesagt, ja, riskiert es. Vielleicht kommt er beim Zoll durch. Ne? Nein, aber das war mir...
Dagegen war die Geschichte mit der versteckten Kamera ja harmlos.
Ja, aber so, ja, harmlos.
Unter Anführungszeichen. Aber was war damals?
Weil Sie müssen sich vorstellen, jetzt tust du eineinhalb Jahre, campst du, bist fünfmal im Werk, um einen offiziellen Ferrari-Club zu kriegen. Hast 110 Schreiben von Ferrari-Besitzern mit ihrer Vorgestellnummer, weil ja ich nicht beim Importeur damals mehr war. Ne? So, und jetzt tust du eineinhalb Jahre rum und willst schon fast das Handtuch schmeißen, aber dann hat mein Sekretär damals gesagt, jetzt sind wir schon so knapp dran, ist eine große wir sind knapp vom, so, jetzt gründest du den und deine erste...
Club jetzt, den Club jetzt.
Ja. So, und jetzt meine erste Club-Ausfahrt war Monze. So, ich habe die Medien eingeladen, den ORF eingeladen, und gedacht, das muss jetzt medial, mit der Vera haben wir vorher schon mit Kindern am Heldenplatz sind wir da gefahren. Das war von der Sendung Vera angekündigt. Und jetzt, erste Club-Geschichte, musst du natürlich medial ausnutzen, dass du noch mehr Mitglieder kriegst und dass das Werk vielleicht das auch positiv sieht, weil die haben ja einen Observer. Da kriegst du jede Zeitung, jedes Artikel kommt da sofort, drei Tage später hat das Ferrari. So, und ich habe mir gedacht, komm, es hat kein ORF da, nichts. Und wir machen eine Ausfahrt und kommen dann, am Programmpunkt war, dass wir im Schloss Monze dann parken und uns aufstellen. Und ich sehe schon als Führungsfahrzeug, ich hab von einem Kunden, der mir dann einen E50er sogar geborgt hat für eine andere Veranstaltung, Freundschaft ohne Grenzen, wo wir nach Slowenien gefahren sind mit 120 Autos, wo damals noch die Grenzen geschlossen waren und so weiter. Und der hat mir einen neuen Maranello gegeben zum Fahren, 12 Zylinder. Und ich bin als erstes gefahren und sehe auf einmal eine ORF-Kamera, die uns gefilmt haben, wie wir durch den Ort durchfahren und in den Schloss. Und ich dachte, super. So, wir stellen uns dort auf. Die kommt hin und sagt, ORF Seitenblicke, Wien, dürfen wir Sie interviewen? Dann habe ich gesagt, ja, kein Problem, freut mich, dass Sie ja da sind und so weiter. Ne? Stelle mich hin und 10 Meter entfernt war ein gelber 355 Spider von einem Vorarlberger. Und den haben sie schon im Visier gehabt. Und zwar, die haben Zollfahnder getarnt mit Ausweis, italienische Zollfahnder, mit verkabelt und sind die gekommen und haben sich dann ausgegeben als Zollfahnder und haben am Vortag, weil in der Windschutzscheibe siehst du nämlich die Fahrgestellnummer und die haben eine Liste aufgestellt, wo sie die Fahrgestellnummern aufgeschrieben haben. So, die stellt die erste Frage, ah, Sie sind der Gründer und Präsident vom Ferrari-Club, Scuderia Ferrari Austria, heute die erste Veranstaltung, bla bla bla. Und auf einmal hören wir schon eine Diskussion mit mehreren Leuten und dann sagt sie, Moment, da dürfte jetzt irgendwas passiert sein. Und ich denke, was ist denn jetzt los? Komm dorthin und sehe eine Tafel in der Windschutzscheibe Infiscato, beschlagnahmt. Und sehe die zwei Zollfahnder und sage, ich bin Präsident, was ist da, der zeigt mir einen Ausweis, Vorgestellnummer, drei gestohlene Autos sind da.
Ne? Ja, bei Veranstaltung waren sie.
Ja, und.
Und der ORF filmt quasi.
Genau, der ORF filmt und so weiter. Und ich sage, das gibt's ja nicht. Und der Besitzer von dem sagt, das Auto ist ein seriöser, ich habe das bei der Firma Tänzler als Importeur gekauft, und so weiter, und das wird nicht beschlagnahmt, und in der Zwischenzeit ist schon der Abschleppwagen gekommen, der Kran, der hat sich schon hingestellt, und der hat sich auf sein Ferrari hingesetzt, und hat gesagt, das Auto bleibt da, das geht nicht. Ne? Und zwar hat geschrien dort und ich mir gedacht, nein, es ist alles aus. So, und der hat gesagt, Herr Kasper, können wir gleich ein kleines Interview machen? Erst Ihre erste Veranstaltung und drei Autos sind da gestohlen, angeblich und beschlagnahmt. Was sagen Sie? Ne? Ich habe gesagt, Sie, das muss ein Irrtum sein, das gibt's nicht. Ich kenne alle, die sind alles seriös. Das gibt's nicht, da muss ein Faller sein, das, da ist was, das gibt's nicht. Und habe natürlich gekämpft, habe die Verteidigung gesagt, das sind alles seriöse Leute, ich kenne alle. Da stimmt was nicht, das müssen wir total prüfen. Ne? Und so weiter. Ne? Und haben mich natürlich aufgeregt und reingehauen. Ne? Und der Tourismuschef hat mir das zu spät gesagt, wenn der mir das zu früh gesagt hat. Jetzt sind die natürlich weitergegangen.
Zu spät gesagt,
dass das versteckte Kamera ist. So, wir sind weitergegangen zum nächsten Auto und ich habe mich dort auf die Bank hingesetzt. Ich habe zu meiner Ex-Frau gesagt, Karin, das Ganze, was ich mir jetzt angetan habe, gekämpft, dass ich den Ferrari mit einem Tod. Morgen sind die Zeitungen voll. Mein Image, du kannst gleich deine Eltern anrufen, dass Kasper Heribert einen riesen Imageverlust hat. Wir sind überall in den Zeitungen. Ich bin Präsident von einem Club, wo gestohlene Autos und so weiter. Du kannst sicher sein, der Ferrari-Club ist gestorben. Der wird sofort natürlich storniert vom Werk und so weiter. Und bin dort und ich trinke fast nichts. Ne? Hier und da ein Prosecco. Ich habe mit zwei Chivas-Riegel, zwei doppelte habe ich mir runtergehauen, ex-trunken, weil ich so fertig war. Ne? Und dann hat der gesehen, dass ich schon den zweiten ex trinke, der Tourismusgeschäft, ist dann hingekommen und hat mir die Hand so geholt und gesagt, Herr, entschuldige, aber ich tue dir nichts an, weil das ist eine versteckte Kamera, ich hab da unterschrieben. Und dann...
Oh mein Gott.
Ewig in Erinnerung.
Und trotzdem so viel Liebe, Gutes zu tun, nämlich der Licht ins Dunkel Ferrari ist ja auch Legende. Was war da damals mit Licht ins Dunkel?
Ja, das hat einen Steiermarktbezug. Ein Grazer, der leider Gottes dann 3 Monate, nachdem das Auto für einen guten Zweck in Wien versteigert worden ist, verstorben ist. Also ich glaube, der dürfte es gespürt haben. Der hat den schwarzen 412i gespendet für Licht ins Dunkel und ich habe dann die Ehre gehabt, die Moderation zu machen und die Versteigerung ein bisschen zu leiten auch. In einem Museum war das in Stockerau. Und dann ist es versteigert worden für Licht ins Dunkel und eine Firma, eine Selbstbaumöbelfirma, David hat damals geheißen, da waren zwei Brüder um die 35 Jahre und die haben den ersteigert und haben den Check übergeben. Und ich habe denen das Auto erklärt und dann war mir sagt der eine, und sagt, ja Kasper, passt schon, da haben sie wieder, nehmen sie das Auto wieder mit, machen sie irgendwas marketingmäßig draus. Und ich habe gesagt, das ist ein Schmäh. Ne? Und ich sage, sie, was ist jetzt los? Ne? Ich kann ja das Auto jetzt. Ne? Und dann haben sie gesagt, wir haben über sie uns informiert, sie sind der Top-Mann, seriös. Da haben sie wieder, stellen sie in ihr Auslage und lassen sie ihnen irgendwas einfallen. Mit David oben. Ne? Und ich war ganz geflasht, das ist ein Wahnsinn. Jetzt fährst du wieder mit dem Auto heim, mit blauen Kennzeichen. Ne? Und dann habe ich die Idee gehabt, zuerst das vielleicht zu vermieten. Das ist aber nicht so gut gegangen für einen guten Zweck, weil das Auto halt schwerfälliger ist und nicht rot ist und kein neues Auto, ein moderneres Auto ist. Und dann habe ich die Idee gehabt, weil ich eingeladen worden bin vom Thomas Muster mit Yannick Noir im Börtschach Exhibition. Und ich habe mir gedacht, die könnten ja am Sitz hinten unterschreiben. Und habe den Besitzer gefragt, ob ich hinfahren darf mit dem Auto und der am hinten sitzt und die haben gesagt, das ist eine super Idee. Da ich schicke ihnen einen Lackstift und tun es gleich am Lack an. Und dann sage ich, was, am Lack? Sagt er, ja,
am Ferrari
am, ja, Lack. Am Lack, am schwarzen Lack, am weißen Schriften. Ne? Und ich damals nicht die Routine gehabt, wie das mit dem Lackstift funktioniert, habe Trotteln vorher nicht probiert. Und der Thomas war der Erste, der Muster, und der hat gleich einen Batzen hingemacht, weil das gleich losgerunnen ist, statt dass wir zuerst einmal probiert hätten. Und dann hat der Yannick noch, und dann ist das weitergegangen, und mittlerweile hat das Auto über 300 prominente Unterschriften. Schumacher, Barrichello, Chaudot, Ross Brown, Montezemolo, Hakkinen, Coulthard, Brigitte Nielsen, Belmondo, Niki Lauda, mein Ehrenmitglied in meinem Club, der liebe Niki. Da oben, brav unterschrieben, am Flughafen bin ich hingefahren und so weiter. Also wirklich top Prominente und hat viel für die gute Sache eingespielt. Ne? Also dieser Licht ins Dunkel Ferrari und eine tolle Werbung gemacht.
Und der wurde dann versteigert am Schluss noch einmal, oder wie?
Das Staatswappen haben wir heraufgemalt, der Michael Fuchs, der Vater vom Ernst Fuchs, Staatswappen gemalt, der Thomas Glästil hat ihn unterschrieben, mein Ferrari-Präsident hat vorne unterschrieben, am Ferrari-Zeichen, da gibt es ja dann die Geschichte, wie ich am Formel-1-Ring vorhin den Schumacher und die ganze Ferrari-Mannschaft bei der Pressekonferenz das Auto unterschreiben lassen. Und dann habe ich Norbert Hauker in der Boxenstraße mit den Hakenen und Kultart gesehen und habe gesagt, ja, Hauckmeier, bitte, ich habe da Charity, können Sie und Ihre zwei Fahrer. Und hat er gesagt, Ferrari, wir sind Mercedes, hat er gelacht. Ne? Ja, kommt her, pass auf. Und ich habe gesagt, bitte ganz vorne oder auf der Seite, nicht in der Nähe vom Ferrari-Logo, weil da unterschreibt mein Präsident, bitte Luca di Montezemolo. Ne? So, und ich habe das auf Englisch dann auch noch in Hakenen gesagt und so den Kultart. Und ich rede mit dem und der Kultart beginnt. Und ich war abgelenkt ein bisschen durch das andere Gespräch und dort waren ein paar Fotografen, die das natürlich sofort gesehen haben. Und der malt, der Kultert, einen Mercedes-Stern neben dem Ferrari-Stern mit dem weißen Lackstift hin. Ich sehe den, wie der dann sage, no, nein, no, ne, schrei, ne, ne, bin zusammengebrochen, so. Und die Fotografen, ich war überall, der Kasten bis der Ferrari bricht beim Charity Ferrari, weil der Mercedes-Stern. Ne? War eine super Geschichte für den natürlich. Aber ich habe mir dann gedacht, ja, was sollst du machen? Aber der Montezemolo hat trotzdem noch genug Platz gehabt.
Sie haben ja kurz erwähnt, quasi auch viele Geschäftsleute, Unternehmer, Prominente als Kunden, aber Sie hatten auch außergewöhnliche Kunden. Man hat ja auch in Ihrem Buch gelesen, die Wiener Unterwelt zum Teil ja auch. Da gab es auch spannende Geschichten.
Ja, das ist ein eigenes Kapitel natürlich und darum kann ich nur jedem empfehlen, bitte 19,80 Euro im Echo Verlag. Alle Sportautostars in Stories, das ist wirklich so eine einzigartige Geschichte. Das ist, ja, und da war so, dass ich habe ja keine Ahnung gehabt von dieser Szene. Und mein damaliger Chef, der die Chili hat gesagt, Heribert, das ist international, Geld stinkt nicht. Die kaufen das in München genauso wie dort und da. Also bitte, schau nur, dass sie vielleicht nach 18 Uhr kommen und nicht schießen im Lokal. ja, da sind die ersten gekommen, toll, in Versace, Armani Anzug mit den genagelten Schuhen, die waren ja damals total in auf unserem Marmor. Und meine ersten Verkäufe waren zwei Maserati, nagelneu, ein Spider und ein Coupé. Und da waren halt die Chefs, die Nachwuchschefs, aber wirklich die Chefs. Und die sind gekommen und haben dann zwei, dreimal geschaut und haben dann mich angerufen und haben gesagt, Herr Kasper, sind Sie heute noch um 7:30 da, weil wir möchten gerne zwei Maserati bestellen bei Ihnen. Und ich habe gesagt, 7:30 ist super, nach 18 Uhr, ne, schon mal gut. Und dann sind die gekommen und da mein Glück war, dass dort in der Firma, wo wir als Importeur tätig waren, auch noch eine zweite Firma, die Porsche und SL verkauft haben und da war der eine noch im Büro. So, die kommen, wir setzen uns rauf ins Büro und die sagen, bitte machen Sie uns einen Preis für die zwei Maserati. Ich rechne 3-4% habe ich runtergerechnet und sage, okay, es passt, wegen der Finanzierung, Herr Kasper, wir zahlen pro Auto 3 Kilo an und als Sicherstellung pro Auto 2 Deckel. Und ich denke mir, Kasper aus der Steiermark, was ist ein Kilo und was ist ein Deckel? So, um mich nicht ganz zu blamieren, ich sage, meine Herrschaft, Moment, bin rausgegangen, bin zu meinen Nachbarn, die haben natürlich gedacht, Herr Kasper, ein Kilo ist 100.000 Schilling und ein Deckel ist der Typenschein von der Hure. Und ich sage, was Typenschein von der Hure? Ja, das ist der Gesundheitsboss. Und wenn ein Zuhälter seine Dame an einen anderen verkauft, geht es nur mit diesem Deckel, mit den sogenannten. Und wenn Sie das an die Bank mitschicken mit Maserati-Typenschein, das ist eine zusätzliche Sicherheit für die. Jetzt habe ich gesagt, ja, was ist denn da los? Ne? Aber jetzt habe ich das gemacht, die Herrschaften haben mir die Deckel gebracht, ich habe die Typenscheine in die Bank geschickt, ich habe am nächsten Tag das Geld gehabt und wie sie das Auto übernommen haben, am nächsten Tag ist der Chauffeur gekommen und hat die Damen gebracht und haben gesagt, Herr Kasper, nur, dass Sie wissen, welche Damen das sind. Die sind in die Firma gekommen und gesagt, die Typenscheine sind ja bei der Bank von den Damen und das sind die Damen. Ne? Also war eine Wahnsinnssituation, aber die waren natürlich super Kunden. Und da habe ich auch oft um Mitternacht am Gürtel müssen die Probefahrten machen, eben mit so einem Magnum Ferrari. Der ist gefahren mit mir von Lokal zu Lokal. Die Damen draußen, die haben schon gewusst, dass er kommt. Harry, geil, super, Magnum, Magnum. Ne? Ich, der Kaspozzi, unter einem Armaturenbrettel beim Ferrari, habe mich so versteckt, dass das mich keiner sieht. Und dann haben sie mich immer wieder eingeladen, nein, ich bin nie hingegangen. Und dann zu Weihnachten habe ich dann halt so schöne Gutscheine bekommen mit einem Katalog, wo ich, so ein Zehnerblock hat sich das genannt. Also 10-mal hätte ich dürfen in das Etablissement und da sind die Frauen abgebildet gewesen. Habe ich dann weitergeschenkt immer. Das war ja. Und Lederjacken haben sie mir geschenkt, weil sie einen Deal gemacht haben, haben wir wieder ein paar hundert Lederjacken. Aber wir müssen im Kofferraum in der Nacht habe ich müssen schauen, welche Lederjacken passt, sonst hätte ich sie ja beleidigt. Ne? Aber es war halt so eine Handschlagqualität. Da war der Ehrenkodex.
Und dann war ja quasi der völlige Kontrast dazu, wäre der Baumschulbesitzer gewesen.
Ja, der war ja eine Sensation. Also der kommt in die Firma und das war am Freitagnachmittag mit einem Rucksack, mit so richtigen Stiefeln und man hat gesehen, wie der reinkommen ist, mit so langen Haaren, mit dem Bart. Meine Wiener haben geschaut.
So Holzfäller-Typ quasi.
Ja, genau. Meine Wiener haben geschaut, haben sie umgedreht und gesagt, der Yeti ist jetzt da. Ne? Und eine Lehmspur. Da ist gegangen, prack, prack, prack. Der ist marschiert. Da war eine Lehmspur. Ne? Alles voll Schmutz. Und der war aber so, guten Tag. Meint, Sie haben die schönsten Autos. Darf ich ein bisschen umschauen? Und gesagt, ich vorne gesessen, ne, mit dem Verkaufsbüro. Du hast gesagt, gerne, und hinten haben wir auch noch Autos. Ne? Ja, da geht er zurück. Ne? Und der ist dann zurückgegangen und hat dann einen Maserati Kamsin um 520.000 Schilling in Rot mit schwarzem Leder angeschaut und hat gesagt zu mir, ich habe gerade telefoniert und gesagt, Herr Kaspar, ich interessiere mich für den Kamsin. Und dann habe ich gesagt, halt, der kennt sich ja ein bisschen aus. Und dann war es so, dann haben wir einen Vertrag gemacht, da hat er gesagt, darf ich ihn um 500.000, 20.000 Nachlassschilling? So, kein Problem. Und dann hat er aus dem Rucksack Schokolade rausgegeben und mir einen Schokoladeripperl gegeben, ne? Und hat 200.000 Schilling in einen Sackerl drinnen gehabt, in einen Plastiksackerl. Es war leicht feucht, ne? Da habe ich später immer gelacht, habe immer gesagt, weil immer gekommen ist mit dem Geld. Ich gesagt, haben sie wieder ausgeräumt in ihrer Baumschule, haben sie es ausgeräumt. Da gelacht, ne? Und meine Wiener haben geschaut. Die haben gedacht, das gibt's nicht, ne? Ja, und ich habe gesagt, ja, Herr Müller, das müssen wir irgendwie medial, darf ich den ORF einladen und so weiter. Und das war natürlich dann eine Sensation, wie der ORF dann den Bericht gemacht hat. Ne? Die haben ja dort in der Baumschule gefilmt, der hat den James Hunt Iso Grifo gehabt, der hat den Rolls Royce gehabt, der hat alles gehabt, Lamborghini Miura, alles natürlich verstaubt aber und alles eingestellt in seinen, und der mehr Platz gehabt für die Autos als für die Wohnung war. Sein Zimmerl war so klein, dass wenn du die dreimal umdreht hast, hast du die dreimal angehört. Und ein Hund an einem Nagel, auf dem Hund an einem Nagel hat er sogar einen da oben gehängt gehabt. Und ernährt hat er sich nur Schokolade und Brot mit Marmelade. Sensationell!
Wenn man jetzt auf diese Jahrzehnte zurückblickt, die ganzen Verkäufe, die Rekorde, bester Verkäufer, Stückzahlen, die unvorstellbar sind, sehr viel auch finanzieller und beruflicher Erfolg, aber wie definieren Sie für sich persönlich im Herzen Erfolg?
Der finanzielle, weil Sie das ansprechen, finanzieller Erfolg war bei mir gar nicht mehr so wichtig und ich habe mir da sicher zu günstig, ich hätte da keinen, wenn ich diese Lobby noch mehr ausgenützt hätte, aber das war ja nicht meins. Und weil ich auch so in Reichtum aufgewachsen bin, ich war stolz, dass ich diese Menschen bedienen darf, dass ich ihre Bezugsperson bin, dass ich ihr Hobby sozusagen mit ihnen teile, dass sie mich auch am Wochenende anrufen können. Weil da waren ja viele, meine Ex-Frau hat immer gesagt, du, jetzt musst du wieder, ich habe gesagt, du, der steht jetzt auf der Tankstelle mit einem 512er DR und der Tankdeckel geht nicht auf. Und da gibt es aber einen Ersatzseilzug, der blamiert sich jetzt mit seinem 3-Millionen-Ding. Ne? Und der Kasper hat abgehoben, wenn ich joggen war, ich habe abgehoben und habe ihnen weitergeholfen. Ich war die Bezugsperson für ihr Hobby. Ich habe ihnen die Spielwiese geboten durch die Veranstaltungen und war ihr Bezugsperson für, und das vergisst man halt dann nicht. Und darum war das für mich viel wichtiger als das Geld und so weiter. Und ich habe auch immer keine anderen Sponsoren genommen, außer die im Outdoor-Bereich waren. Sonst niemanden. Also ich hätte keinen Finanzdienstleister, was weiß ich, was da alles war. Also ich hätte da viel mehr verdienen noch können, wenn ich die, weil die gewusst haben, ich habe diese Datei, aber ich wollte die immer schützen. Ich habe gesagt, und die wären enttäuscht gewesen vom Kaspar. Und ich gesagt habe, schau, jetzt verkauft er Versicherungen, verkauft er Anlagesachen und das, nützt, verschickt da Newsletter, unser Autoprofi. Und darum, also das Geld war mir überhaupt nicht mehr wichtig. Aber wahrscheinlich, weil ich auch so extrem aufgewachsen bin und mir war dann, da hat es ja eine Geschichte in Leimitz gegeben, wo dann ein Journalist mich gefragt hat, wie ich damals die Veranstaltung gemacht habe, 93, wo der Thomas Muster war, hat gesagt, Kerry, da die Firma und jetzt dein Job als Verkaufschef beim Denzel und da die Millionen. Da sage ich, du, nur den Job, die Millionen, aber wenn das jetzt alles lastenfrei noch wäre, wenn ich jetzt tauschen könnte zwischen meinem Job als Verkaufsleiter in Wien und den Millionen da vis-à-vis am Hauptplatz 15. Nein, nur den Job. Weil ich mir das selbst erarbeitet habe, den Namen mir selbst gemacht habe, weil da habe ich früher gelitten, dass ich immer gesagt habe, das ist der Sohn vom reichen Kaspar. Fährt mit dem Ferrari, fliegt herum und immer schöne Damen und so. Aber dass ich selbst damals schon eine Leistung erbracht habe, dass ich auch schon Leute unter mir gehabt habe, trotz meines jungen Alters und der Juniorchef war. Das ist untergegangen. Du warst der Sohn vom Reichen. Und dadurch habe ich mir selber die Karriere gemacht und das ist das Positive im Negativen. Und darum habe ich meinem Vater sogar mal bedankt, weil er gelitten hat. Wie er seinen 70er gefeiert hat, habe ich mich bedankt bei ihm. Habe ich eine Ansprache gehalten. Hat er fast geweint, weil er gelitten hat. Er wollte das alles uns übergeben. Lastenfrei und toll und, ne, und so weiter. Und dann nicht. Und ich habe gesagt, Papa, ich bin dir dankbar, dass das passiert ist. Und da sind wir wieder bei dem Punkt, jedes Negative im Leben hat was Positives. Wenn der Crash und der Untergang nicht passiert wäre, hätte ich nie diese Karriere selber gemacht, wäre nicht glücklich und stolz und hätte das verwirklichen können. Ne? Und mir den Namen gemacht, Mr. Ferrari, wer hat denn das? Ne?
Man spürt in jedem Satz, dass er so viel Energie und Leidenschaft für das tägliche Leben, für das Tun quasi in ihnen steckt. Wenn das Leben morgen vorbei wäre, wie würden Sie den heutigen Tag noch verbringen?
Mit meinem Ferrari, mit meiner Ex-Frau, über die Weinstraße fahren, die wunderschöne Gegend genießen, am Hauptplatz noch ein Prosecco trinken und raufschauen und sagen, Papa, Mama und Enzo, Ferrari, ich komme.
Jetzt haben wir sehr viel über ein sehr bewegtes, spannendes Leben gehört und Sie werden noch viel Pläne in Zukunft natürlich haben. Wenn jetzt in 100 Jahren ein junger Mensch fragt, wer war der Heribert Kaspar? Was hat ihn ausgezeichnet? Was sollte man antworten?
Ja, freuen würde es mich, wenn vielleicht in 100 Jahren die Leute sagen, schau, das war nicht nur der Mr. Ferrari, sondern das war ein Mensch mit Charakter und mit einem großen Herz, der viele auch helfen konnte. Das wäre schön.